Moin, ich bin Jens Podomski und wenn ich nicht gerade auf meiner Seite jens.marketing oder bei LinkedIn über Tools und Online-Marketing schreibe, dann bin ich als Senior Marketing Manager bei Greater in Köln unterwegs. Und wenn du 2021 endlich aktiver auf LinkedIn werden willst, dann bleib unbedingt dran, denn ich quatsche mit Mario über das Thema und stell dir meine Top 6 Tools für die tägliche Arbeit auf der Plattform vor. Viel Spaß!
OMT.
Wenn es dann Richtung Visualisierung geht und Grafiken etc., gibt es natürlich dann der Klassiker Photoshop etc. Ich glaube, viele kennen auch Canva. Ist eigentlich wie eine Light-Photoshop-Version im Web und hat meiner Meinung nach extrem viele Vorteile. Man kann im Team arbeiten. Canva hat für so ziemlich alle Social-Media-Formate schon Vorlagen, also die richtigen Größen.
Herzlich willkommen zum OMT Online Marketing Podcast mit Mario Jung.
Hallo Jens, schön, dass du da bist. Warum funktioniert für dich persönlich LinkedIn besser als andere Social Networks?
Ja, hi Mario. Der erste Grund ist eigentlich sehr, sehr stumpf. Ich bin auf gar nicht so vielen anderen Plattformen unterwegs, weil LinkedIn mittlerweile einfach meine Hauptplattform geworden ist. Gründe dafür gibt es ein paar. Und zwar eins ist die Qualität einfach meiner Meinung nach viel, viel besser, wenn man sich eine schöne Audience aufbaut. Man kriegt einfach Content, der wirklich oft mit Mehrwert verknüpft ist. Wenig Spam, wenig Werbung, was meiner Meinung nach auch daran liegt, weil einfach die Ads noch zu teuer sind. Wenn ich da an Facebook denke, das kennst du wahrscheinlich auch, wie oft man dann irgendwelche Agentur-Erfolgskonzepte verkauft bekommt. Und für mich ist LinkedIn die Plattform schlechthin, um wirklich ein richtig geiles Netzwerk aufzubauen und mit Leuten, bei denen man vielleicht beim Messen oder bei Konferenzen gar nicht in Kontakt kommen würde, sehr, sehr schnell irgendwie Anschluss zu finden und die von den eigenen Inhalten zu begeistern.
Wenn du jetzt im Allgemeinen beantworten müsstest, für wen ist LinkedIn das perfekte Netzwerk und warum, was würdest du sagen?
LinkedIn ist eigentlich das perfekte Netzwerk für jeden, der sich fachlich und beruflich irgendwie entwickeln möchte. Also jetzt auch mit den Jobs, mit den Events. Also da gibt LinkedIn auf jeden Fall ordentlich Gas. Und für jeden, der wirklich spannende Menschen kennenlernen will und Xing nicht mag. Also das kennt man ja, diese ganze Xing-Bäscherei.
Ich habe das Gefühl, oder anders, jetzt sind wir ja schon in 2021, in 2020 erst so richtig bei LinkedIn eingestiegen. Es war so im Frühjahr, ging gerade so der ganze Corona-Kram los. Bin schon ewig auf LinkedIn angemeldet, aber habe mich im März wirklich hingesetzt und gesagt, komm, jetzt gebe ich auch mal Vollgas auf der Plattform. Ich kann das alles bestätigen, was du gesagt hast. Ich bin auch sehr aktiv auf anderen Social Networks, aber LinkedIn bietet in bestimmten Bereichen eine brutale Traktion. Also muss ich wirklich sagen, trotzdem, siehst du LinkedIn noch als Trend oder beziehungsweise auch noch ansteigenden Trend oder eher schon wieder abflauend? Also ich habe das Gefühl, dass gerade 2020 LinkedIn so wirklich in aller Munde war.
Ja, stimme ich dir auf jeden Fall zu. Also ich glaube, 2020 war auf jeden Fall das Jahr für LinkedIn. Ich weiß gar nicht, ob ich das als Trend noch sehen würde oder schon wieder abflauen. Ich habe mir im Vorfeld auch mal die Google Trend-Zahlen so ein bisschen angeguckt. Da stehen beide Netzwerke relativ ähnlich. Ich glaube tatsächlich, dass LinkedIn einfach jetzt auch wahrscheinlich in diesem Jahr noch mal ein bisschen Zug kriegen wird, wenn richtige Features ausgebaut werden. Und muss man tatsächlich auch so sagen, wenn Xing nicht irgendwie mit einer großen Sache um die Ecke kommt, die dann wirklich viele Nutzer nochmal reaktiviert, dann werden auf lange Sicht immer mehr Nutzer, glaube ich, einfach rüberwandern zu LinkedIn. Ich glaube, mittlerweile stehen die beiden Netzwerke, was die aktiven Nutzer im Dachraum angeht, auch relativ gleich. Ich glaube, Xing hat 15,5 und ich glaube, LinkedIn 15 Millionen Nutzer. Aber ich glaube, das wird sich einfach in den nächsten Jahren so ein bisschen noch schieben. Von daher, ich glaube, es ist schon noch ein Trend, aber es wird viel von Xing rüberfließen.
Hast du das Gefühl, also du hast jetzt schon gesagt, 2021 gehst davon aus, dass das in Zukunft immer mehr rüberkommen wird. Konkret, ich habe das Gefühl, dass die Reichweite die Reichweite auf LinkedIn schon wieder am Abnehmen ist. Ist meist ein Indiz dafür, dass immer mehr Leute in die Plattform reinkommen, immer mehr Leute aktiv werden. Dann würden natürlich die ganzen Feeds überspült werden mit Inhalten. Das heißt, der Algorithmus muss irgendwann ein bisschen aussortieren und Reichweiten gehen zurück. Wie sieht das bei dir aus? Siehst du das auch? Also ich kann das bei mir schon so gefühlt sehen, kann aber natürlich auch daran liegen, dass ich die letzten zwei Monate nicht ganz so interaktiv war wie die Monate davor. Wie ist dein Eindruck?
Sehe ich ähnlich. Also vor noch ein paar Monaten hatte ich auf jeden Fall mehr Aufrufzahlen, gar nicht so viel unbedingt mehr Interaktion, aber einfach mehr Views. Und ich glaube, dass, wie du schon sagtest, das wird einfach daran liegen, weil viel mehr Leute kommen, der Feed wird voller, mehr wollen posten. Und man weiß es nicht, aber ich weiß nicht, wie du das siehst, aber irgendwann wird wahrscheinlich LinkedIn dann auch mal so ein bisschen das nochmal runterschrauben, um einfach auch den Paid-Kanal, so ähnlich wie Facebook es damals auch gemacht hat, nochmal ein bisschen zu pushen. Und ich glaube, das wird einfach nochmal ein Punkt sein. Aber ich meine, siehst du, oder wie siehst du Reichweite als Metrik wirklich an? Achtest du drauf oder gehst du eher auf Engagement wirklich?
Ich achte schon drauf. Ich muss zugeben, dass mir ist es nicht wirklich wichtig, aber ich nehme es schon als einen gewissen Indikator, welcher Post hat gut funktioniert oder nicht. Es kommt ein bisschen darauf an, was der Inhalt des Posts war. Also wenn ich jetzt einen Aufruf mache für Gastartikelschreiber für den OMT, was ich glaube vor 4 Wochen gemacht oder 3 Wochen gemacht habe, dann geht es mir natürlich nicht darum, wie groß die Reichweite ist, sondern wie viele Leute melden sich da. Und da werde ich irgendwann einen zweiten Aufruf machen und einen dritten und dann werde ich das vergleichen miteinander. Da sind andere KPIs definitiv die wichtigeren. Aber es gibt auch ganz viele Beiträge, wo man einfach nur irgendeinen Inhalt rausgibt. Und da finde ich schon, dass auch die Reichweite ein guter Indikator ist, auch wenn natürlich mir die qualitativen Kommentare viel wichtiger sind, weil je mehr ich davon habe, desto mehr Reichweite kriege ich auch meistens wieder. Aber die Diskussion ist ja das, was am Ende mich auch vielleicht als Experten darstellen kann.
Das stimmt, das stimmt. Und ein Faktor, wo ich auch öfters mal drauf achte und was mich dann immer freut, ist, das kennst du wahrscheinlich auch, wenn du was postest und irgendwann kommen dann wirklich vermehrt Likes aus dem Second Level. Und das ist für mich so ein Indikator, wo man sagt, okay, jetzt spielt LinkedIn das doch mal eine Ecke weiter aus. Das heißt, da passiert auch noch, da ist auch noch Traction drauf über eine gewisse längere Zeit. Das ist für mich immer so ein Indikator. Manchmal hat man so Postings bei mir, die kriegen halt gutes Engagement, aber es bleibt halt alles so im First Level, also im direkten Kontaktnetzwerk und es geht halt gar nicht drüber weg. Für mich ist das echt so eine Sache, wenn halt viele aus dem Second Level kommen, dann weiß man, alles klar, das Ding ist gut und das kriegt auch noch ein bisschen mehr. Kannst du das auch beobachten?
Ja. 100%. Und ich finde auch ein wichtiger Punkt ist, wie oft wird es geteilt? Also es gibt Beiträge, ich kann mich an so einen Beitrag erinnern von dieser Fake-Post von irgendeinem Magazin zur Trump-Geschichte damals. Vielleicht kannst du dich dran erinnern, ich habe die auch gepostet. Ich habe so viel Views bekommen wie noch nie. Und da sind glaube ich 25 oder 30 Leute draufgesprungen und haben das nochmal geteilt. Und das ist jetzt vielleicht inhaltlich nicht der wertvollste Post gewesen, muss man ganz klar sagen. Aber ich achte schon drauf, gerade bei den inhaltlich starken Beiträgen, wie oft wird das noch geteilt? Und da habe ich immer das Gefühl, das ist eine gute Metrik. Also wenn du sehr häufig geteilt wirst, dann scheint den Leuten die Inhalte zu gefallen. Und das ist für mich in erster Linie erstmal viel wichtiger. Und dann kommen normalerweise auch viele Second, wie hast du es so schön genannt, Second Contacts Liker. Oder ja, Liker kommen dann dazu.
Ich muss da mit dem Teilen, mit dem Sharen ist natürlich so ein bisschen zweischneidiges Schwert. Ich meine, wenn man dann irgendwie Tipps gibt für auf LinkedIn aktiv zu sein, ich glaube, die meisten Leute werden sagen, hey, nicht teilen, das ist das Schlimmste für deine eigenen Beiträge, weil du einfach gar keine Reichweite hast. Das siehst du ja auch, wenn Leute meine Beiträge teilen, die kriegen dann irgendwie, weiß nicht, 5 Likes oder sowas. Wohingegen die sonst wahrscheinlich das 10-fache kriegen. Aber trotzdem finde ich das interessant, dass dann für den eigenen Post so ein Share halt dann doch nochmal so einen Push zieht.
Ich würde es auch niemandem empfehlen zu teilen, muss jetzt ein bisschen vorsichtig sein. Ihr sollt natürlich alle meine Beiträge teilen. Ja, aber ja, für meinen Post ist es halt ein Qualitätssignal. Und deswegen finde ich, oder auch für mich, ich merke, dass die Posts, die geteilt werden, aber nicht die Posts, die geteilt werden, sondern der Post, der geteilt wurde, bekommt insgesamt mehr Traktion.
Ja, und auch vor allem über einen viel, viel längeren Zeitraum. Das finde ich auch, die Haltbarkeitsdauer oder Haltbarkeitswerte so ein Artikel ist halt manchmal echt lang.
Ja, ich habe gerade einen, da habe ich heute wieder ein Like drauf bekommen, der war über 2 Wochen alt. Das finde ich schon
enorm. Ich weiß dann manchmal auch nicht, wie die Leute noch da auf so alte Dinger kommen, muss ich ehrlich sagen.
Keine Ahnung, manchmal denke ich, ja, vielleicht gucken sie sich dein Profil an und suchen halt. Und wenn es halt wieder einer liked, dann kriegen es halt wieder ein paar mehr angezeigt. Und dann kommen halt öfters nochmal welche hinterher, auch wenn es schon ein paar Wochen alt ist. Ganz 100% kapiert habe ich es auch noch nicht. Aber man sieht auf jeden Fall, es funktioniert. Und die Haltbarkeitsdauer von solchen Postings sind definitiv nicht nur 1-2 Tage, wie es teilweise bei Facebook und Co. ist, sondern sie sind halt deutlich länger. So, dann, ja, weiter im, wie soll ich sagen, im roten Faden, den wir uns hier mitgenommen haben. Wofür nutzt du denn persönlich LinkedIn? Was sind denn deine Ziele mit deiner Präsenz?
Ja, ach, das mit meinen Zielen, das ist so eine Sache. Es fing tatsächlich, um ein bisschen die Vorgeschichte zu erzählen. Ich habe irgendwann mal angefangen, weil ein Kollege auf LinkedIn mal was gepostet hat. Und ich hatte ihm auch gefragt, du, warum machst du das? Ja, er wollte einfach mal ein bisschen rumprobieren und testen. Dann habe ich dann auch angefangen und habe dann irgendwie einfach das geteilt, was mich auch interessiert. Und gemerkt, dass es relativ viele Leute gibt, die auch irgendwie an Tools und dann generell in Online-Marketing, Tricks, News, wie auch immer was, interessiert sind. Und daraus hin ist dann echt irgendwie jetzt so meine Nische so ein bisschen Richtung Tools entstanden und mein Ziel ist eigentlich eine geile Community aufzubauen, um meine Person, mich auch natürlich als Experte in dem Bereich zu etablieren, wenn es dann um Tools geht und einfach auch spannende Leute kennenzulernen. Also mit für mich natürlich super interessant, irgendwie mit Tool-Anbietern direkt in Kontakt zu treten, vielleicht sogar Einfluss zu nehmen auf bestimmte Marketing-Tools etc. Das ist natürlich super cool. Aber generell viel testen als Marketer, das kennst du ja selber, da testet man gerne, probiert gerne Sachen rum und dafür ist dann natürlich sowas wie LinkedIn super praktisch, um auch zu gucken, wie reagiert der Algorithmus auf bestimmte Sachen, gibt es Entwicklungen und da einfach die Plattform so ein bisschen auseinanderzunehmen, mal hier ein bisschen am Scrapen und so weiter. Also an sich, wenn man das so zusammenschmeißen würde, meine Ziele, ausprobieren und Spaß haben.
Du warst einer der ersten Kontakte, die ich auf LinkedIn so ins Visier genommen habe, damals, als ich im März, April, ich weiß nicht mehr genau, wann das war, begonnen habe. Wir haben relativ viele gleiche Freunde. Wahrscheinlich bist du mir deswegen schnell in mein Netzwerk gespült worden. Ich habe dich dann auch leidenschaftlich verfolgt, kann ich wirklich sagen. Das Thema Tools treibt uns ja beim OMT auch. Und du bringst da immer mal wieder was auf den Tisch, wovon ich noch nie gehört habe. Und das war wirklich sehr spannend und deswegen verfolge ich das auch eigentlich, kann man sagen, wenn man die letzten 2 Wochen Weihnachtsurlaub wegnimmt, wirklich sehr intensiv. Wenn ich lange von dir nichts gelesen habe, gehe ich sogar regelmäßig auf dein Profil und schaue, was in den letzten Tagen von dir passiert ist. Das heißt auch cool. Ein Appell an alle Zuhörer, wenn ihr euch mit dem Thema Tools beschäftigt oder irgendwie ja, mal den einen oder anderen Geheimtipp sucht, dann solltet ihr Jens unbedingt auf LinkedIn folgen. Da gibt's wirklich richtig coole Tipps und Tricks, wie man mit Tools einfach, A, welche Tools es gibt, B, wie man sie vielleicht auch besser einsetzt. Ich habe aber, und jetzt komme ich wieder zurück zu dem, was ich dich eben gefragt habe, ich habe bis heute nicht 100% verstanden, warum du dich diesem Thema so widmest. Jetzt arbeitest du als SEO, glaube ich, oder? Als Online-Marketer? Erzähl uns doch mal ganz kurz, was du genau machst, wenn du nicht genau über Tools schreibst.
Wenn ich nicht über Tools schreibe, dann arbeite ich bei Grater in Köln. Ist dem einen oder anderen vielleicht noch mal ein Begriff mit Gedankentanken. Das war früher die Brand. Das war dann, ich glaube, im Mai gab es das Umbranding. Und ja, da bin ich aktuell für die Business Factory oder beziehungsweise so hieß es früher, jetzt für Greater Business zuständig, was so ein bisschen, wenn man es in einem Satz beschreiben würde, Netflix für Selbstständige ist, also viele Kurse etc. Und das war es eigentlich auch schon mit dem Werbeblock, aber ich meine, du kennst es vielleicht selber, so als Marketer ist man auch oft die so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau und auch wenn wir bei Greater jetzt echt viele, viele Leute mittlerweile sind, schon gut über 100, ist es, glaube ich, so, dass Marketer, gerade wenn man in einem kleinen Team ist, immer sehr, sehr viele verschiedene Sachen macht und dann auch, wenn man Bock hat, irgendwie neue Sachen auszuprobieren, da sich auch sehr in verschiedenen Bereichen rumtreibt. Und da bin ich jetzt für Greater Business von wirklich SEO-Aktivitäten, Content Creation, wirklich auch Produktentwicklung, E-Mail-Marketing, also alles, was irgendwie dazu führt, dass das Produkt weiter wächst und alles, was mit Marketing zu tun hat. Und da ist man, glaube ich, sich als Marketer auch nicht so schade, irgendwie mal neue Sachen auszuprobieren. Paid Media ist natürlich auch nochmal so ein Punkt, wo ich dann auch nochmal mit drin hänge. Also viele, viele Sachen, und das ist, glaube ich, auch das Coole, wenn man dann einen Arbeitgeber hat, wo man Sachen auch ausprobieren kann und wo man dann nicht so eingefärscht irgendwie auf seinem Bereich ist und bloß nichts anderes machen darf. Ich glaube, das siehst du wahrscheinlich ähnlich. Als Marketer ist das schlimm, wenn man irgendwie nur eine Sache machen darf, oder?
Ja, 100%. Obwohl ich manchmal auch Angst habe, den Fokus zu verlieren und sich zu wenig um eine Sache kümmere. Deswegen ist so ein Mittelding ist meistens der richtige Weg. Trotzdem, was ich hier spannend finde und was ich herausstellen wollte, ist, du bist wirklich intrinsisch motiviert an dieses Thema Tools rangegangen und gar nicht, dass du jetzt da irgendwie, klar, du willst dir eine Community aufbauen, bestimmt auch ein bisschen Expertenstatus und so weiter, Kontakte machen, aber du hast eigentlich keinen direkten finanziellen, also du hast nicht wie wir eine Tool-Plattform hinten dran oder ein eigenes Tool, was du produzierst oder sonst irgendwas, sondern nein, du bist, findest das Thema spannend, du willst dich mit Tools auseinandersetzen und brauchst regelmäßig Tools. Und hast dich irgendwie so ein bisschen committed, der Community, deiner Community, deinem Netzwerk, hier auch Inhalte an die Hand zu geben.
Absolut, absolut. Ich finde es einfach spannend, auch was mich so an dem Thema Tools auch interessiert. An sich ist ja ein Tool nichts anderes wie eine neue Problemlösung, ein Shortcut und so weiter. Und ich finde es immer spannend, dann auch gerade neue Tools zu entdecken oder auch zu gucken, was für Tools irgendwie gerade in Entwicklung sind, in der Beta oder so weiter, und zu gucken, wie Leute für bestimmte Probleme, die sie irgendwie rausgefunden haben, ihre Lösung entwickeln. Und das ist auch ganz spannend, weil es ja meistens so ist, dass man in seinem Leben irgendwie mit mehreren Tools zu tun hat. Und wenn man dann irgendwie so einen Werkzeugkasten hat, der sich dann immer weiter füllt, dann hat man irgendwann echt so Workflows, die man etablieren kann und für sich das Perfekte raussuchen kann. Und das war bei mir auch so. Ich war immer schon mit Tools irgendwie am Arbeiten und habe viele Sachen ausprobiert, weil ich immer auf der Suche war nach dem, was für meinen Workflow, was für meine Arbeit am besten funktioniert. Und habe halt dann über LinkedIn auch einfach rausgefunden, dass es halt anderen auch so geht und dass, wenn ich dann mal irgendwie Tools vorstelle, gehe ich halt auch dann schon in die Tiefe rein und versuche halt dann wirklich auch den Mehrwert zu zeigen, warum das halt auch geil ist. Und habe dann einfach auch gesehen, dass es andere Leute auch interessiert und das spornt natürlich auch an, muss man einfach so sagen.
Sehr cool, sehr cool. Wir sind schon ein bisschen gemein, wir tun die Zuhörer, die sind ja in erster Linie heute hier dabei, weil sie 6 geile Tools vorgestellt bekommen. Aber eine Frage habe ich noch zum Thema LinkedIn. Das Thema LinkedIn-Spam. Du hast vorhin gesagt, LinkedIn hebt sich ab durch gute Inhalte, die ich bekomme. Jetzt habe ich in einem anderen, weiß gar nicht, ob es ein Podcast war oder eine andere Diskussion war, gehört, oh, es geht immer mehr so Richtung Facebook, es gibt immer mehr Leute, die auch mal so plattere Sachen posten. Ich sehe es auch noch nicht so. Ich bin auch noch relativ positiv gestimmt, weil ich sehr viele gute Inhalte noch auf LinkedIn sehe. Aber was mir echt auf den, Entschuldigung, Sack geht, ich weiß nicht, ob ich das so ausdrücken darf hier in dem Podcast, aber es ist ja meiner, ich mach's einfach mal, ist das Thema Coaches und dieser LinkedIn-Spam und das Gefühl, dass, wenn mich so ein Ernährungscoach anschreibt, dass die immer alle den gleichen Satz schreiben, als würde es irgendwo ein E-Book geben für 2 Euro, was sich alle runterladen. Ich würde es zwar nennen, so macht man es nicht, bla 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 auf LinkedIn, aber scheinbar glauben die das alle. Wie kommt es bei dir an? Hast du damit auch Probleme oder ist es wirklich nur bei mir so?
Hin und wieder tatsächlich auch mal. Ich glaube, es kommt so ein bisschen darauf an, wie das eigene Profil dann getagt oder platziert ist, ob man jetzt irgendwie Agenturinhaber ist, was dann, glaube ich, noch ein paar mehr Leute anzieht. Aber generell ist es so, dass ich da auch ein bisschen, also ich lege einen sehr hohen Wert auf mein Netzwerk und auf die Relevanz meines Netzwerks. Das heißt, wenn ich eine Anfrage kriege, die generell erstmal ohne Text ist, was bei 90% der Anfragen so ist, dann gibt es die Möglichkeit, bei dem Eingang der Anfragen jeder Anfrage noch eine Nachricht zu schicken, bevor man sie angenommen hat. Und da, das wird auch eins meiner Tooltips gleich sein, habe ich ein kleines Werkzeug, um da mit Textvorlagen ganz cool zu arbeiten und wirklich halt einfach jede Anfrage ganz stumpf zu beantworten und zu sagen, hey, warum? Und das schreckt viele Coaches ab. Und wenn ich dann Copy-Paste-Meldung kriege, dann wird halt ignoriert und dann gibt's bei LinkedIn auch nochmal den Button, ich kenne diese Person nicht, was ich hoffe, was LinkedIn dann nochmal als stärkeres Signal auch sieht, diese Person dann weiter fernzuhalten von mir. Und wenn ich dann wirklich, wie du sagst, auch mal vielleicht nicht so super geile Inhalte im Feed habe, dann bin ich tatsächlich auch jemand, der dann aktiv wirklich auch die Sachen rausfiltert. Das heißt, wenn ich vermehrt sehe, dass Leute keine geilen Inhalte posten, dann lösche ich einfach aus meinem Netzwerk oder entfolge denen. Filter aber auch Sachen raus. LinkedIn hat jetzt vor kurzem die Möglichkeit, wenn du Sachen quasi verstecken willst oder sagen willst, das ist für mich nicht relevant im Feed, dann gibt es mittlerweile auch mehrere Optionen, dass du sagen kannst, ja, ich habe das Thema zu oft gesehen, ich habe zu viel von dieser einen Person gesehen oder das Thema ist nicht relevant für mich. Und hoffe auch, dass durch so eine Entwicklung LinkedIn einfach an einem Filter für den eigenen Feed nochmal ein bisschen arbeitet. Und wie ich am Anfang gesagt habe, für mich mega Riesenvorteil gegenüber von Facebook. Die Ads sind teuer und man kriegt sehr, sehr wenig nervige Werbung bei LinkedIn, die irgendwie, ja, die irgendwas direkt verkaufen wollen, E-Book und so weiter, weil da einfach der CPC noch unmenschlich hoch ist, gefühlt, im Vergleich zu Facebook. Wie gehst du mit Coach-Spam, wenn wir es mal so nennen, um?
Also ich habe davon ein paar mehr, weil ich bis dato, ja, ich filter schon auch aus, also Ernährungsberater und Co., die nehme ich nicht mehr an, schon lange nicht. Ich versuche mein Netzwerk halt sehr Online-Marketing getrieben zu halten. Aber auch dort läuft natürlich der eine oder andere rum, der zum Beispiel Agenturen zu mehr Aufträgen verhelfen will. Und da bin ich natürlich als Agenturgeschäftsführer, also keine Ahnung, dann kommt immer diese Standardfrage, was hast du auch Interesse?
Nee, ist das relevant für dich?
Ja, das kommt auch. Nein, die Standardfrage ist, hast du Kapazitäten frei? Und dann sage ich, ja, kommt drauf an, für was für einen Auftrag, aber vielleicht. Und da bin ich tatsächlich am Anfang zweimal drauf reingefallen. Also, die waren immer ähnlich gestellt, die Fragen, aber schon so, dass man auch zweimal drauf reinfallen kann. Und dann kam dann, ja, was hältst du denn davon, wenn ich dir weitere Aufträge vermittle? Ist ja per se auch erstmal nicht schlimm. Wobei Klar. wir aktuell an einem Punkt sind, wo wir eigentlich mehr ablehnen, als dass wir annehmen. Aber vor 9 Monaten sah das vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch anders aus. Vor allem, wenn man ja gucken, was kommt denn da? Vielleicht ist derjenige auch selbst ein potenzieller Kunde. Aber so schwach danach die Kommunikation und so viel zu schnell in diese, ja, ich will dir jetzt was aufschwätzen, wir machen jetzt einen Termin und telefonieren zusammen. Es war nicht eine der ganz billigen, aber es war schon auch nicht wirklich gut gemacht. Und das ist natürlich als Agenturinhaber, wenn du es auch in deinem Profil stehen hast, davon laufen echt viele rum, die aber auch im Online-Marketing unterwegs sind und das vielleicht erst gar nicht in ihrem Slogan oder sowas drinstehen haben, sodass du sagst, hey, warte mal, das ist jemand, der auch eine Agentur ist. Wir machen ja auch einen Agenturtag. Ja, also dementsprechend, warum soll ich den denn nicht annehmen in mein Netzwerk? Und die kriege ich halt recht schlecht rausgefiltert im Vorfeld, bin aber knallhart, ich block die. Wie gehe ich mit denen um? Also ich schreibe denen meistens, sorry, wenn ich ein Problem habe, dann ist es, wie ich die Kundenanfragen reduziere und qualitativ besser hinbekomme, aber nicht, wie ich noch mehr Kundenanfragen bekomme. Das ist etwas, was ich manchmal mache, aber da kann das schnell beendet sein, kann aber auch zu einer langen Diskussion führen. Manchmal nehme ich die auch voll auf die Schippe, also dass ich denen halt volles Interesse signalisiere und die voll aufrufe und dann einfach nicht zum Termin gehe und so. Also, aber nur, weil ich denen halt zeigen will, das ist der falsche Weg, wie ich auch gerade Lust und Zeit habe und so.
Ja, kommt natürlich immer drauf an, wie man dann gerade irgendwie 5 Minuten hat. Was ich ganz gerne auch mal mache, ist einfach, denen auch mal vor Augen zu führen, dass gerade wenn irgendwie Anfragen kommen, wo quasi schon in der Nachricht schon verkauft wird und halt dann wirklich sehr, sehr billig, dann schreibe ich den auch einfach, ohne die halt anzunehmen und sagst so, du, ich habe jetzt kein Interesse, aber dadurch, dass du mir direkt was verkaufen willst, wird auch, wenn ich in 6 Monaten vielleicht deine Dienstleistung brauchen würde, bist du jetzt nicht in meinem Netzwerk und einfach nicht da. Also von daher, überleg dir das mal, man verbrennt sie halt dann super schnell Kontakte einfach mit. Klar, man kann auf Masse gehen und das komplett durchautomatisieren, aber ob es dann irgendwie am Ende das ist, vielleicht funktioniert es. Ich meine, es machen ja immer noch Leute.
Ja, ich habe letztens wirklich mal einen, der hat mir eine Standardanfrage gemacht mit dem Text, den mir, glaube ich, schon 20 andere geschickt haben. Dem habe ich einen Screenshot einfach nur zurückgeschickt von 3 anderen, die genau den gleichen Text genutzt haben. Aber kam auch nichts mehr drauf zurück. Wollen wir unsere Hörer nicht weiter auf die Folter spannen. Du hast uns 6 Tools mitgebracht, mit der wir unsere Arbeit auf LinkedIn effektiver und effizienter gestalten können. Wollen wir damit einfach mal loslegen?
Ja, sehr gerne. Über Tools rede ich bekanntlich ganz gerne. Ich starte dann einfach mal. Also vorweg, das musste ich selber auch irgendwie über meine Tool-Reise, sag ich mal, feststellen. manchmal muss man Tools öfters mal noch eine zweite oder dritte Chance geben und manchmal ist das Tool, was man irgendwie von jemandem bekommt, vorgeschlagen, dann vielleicht für einen dann auch nicht das perfekte Tool. Also ich habe auch viel rumprobiert, diverse Tools ausprobiert und oft ist es einfach so der Sinn hinter dem Tool und oft gibt's ja für einen Einsatzzweck dann nicht nur ein Tool, sondern meistens ein paar mehrere. Aber generell für bestimmte Bereiche ein Tool zu haben, hat sich jetzt gerade für die Arbeit bei LinkedIn bei mir gezeigt, hilft auf jeden Fall. Und ich starte einfach direkt mal mit dem ersten Tool. Das ist bei mir, bin großer Notion-Fan. Notion ist für die Leute, die es nicht kennen, eine Kombination aus Wikipedia, Google Sheets, Google Doc, wahrscheinlich auch so ein bisschen PowerPoint. Und da ist zum Beispiel bei mir mal unter anderem der Content-Planer drin. Das heißt, ich plane meine Postings nicht im Sinne von automatisch veröffentlichen, sondern im Sinne von wirklich Redaktionsplan, aber halt auch nur für mich. Und lege mir halt auch Sachen ab, dass ich sage, ich habe vielleicht vor, diese Woche noch das und das zu machen, über dieses Tool zu berichten oder hier ist gerade was Neues veröffentlicht worden, irgendwie Google hat ein neues interessantes Feature oder sonst was, dann lege ich mir das in meinem Contentplan ab und plane das dann entsprechend. Das ist eine Kalender an sich, das kann ich ganz entspannt rumschieben und was für mich dann wirklich der Mehrwert ist, dann auch wirklich die Sachen, die ich da ablege, nicht einfach nur auf Halde zu haben, sondern die Elemente wirklich für mich auch zu kategorisieren. Das geht natürlich auch in Asana, das geht in Trello, das geht auch in Google Sheets. Das ist jedem selbst überlassen. Aber was für mich so ein bisschen der Mehrwert war, wirklich zu kategorisieren, was für ein Thema ist das gerade, worüber ich rede? Was für ein Unterthema habe ich tatsächlich bei mir auch noch festgelegt? Wie hoch ist der Aufwand? Das habe ich jetzt vor kurzem hinzugefügt. Das ist für mich super interessant zu sehen in der Übersicht, wenn ich jetzt irgendwie neue Postings mache und habe jetzt eine Stunde Zeit oder eine halbe Stunde oder sowas, was ist denn was, wo ich vielleicht jetzt eben mal schnell was machen kann oder was ist was ich vielleicht jetzt mal anstoßen muss, weil das ein größeres Projekt ist. Und das Coole bei Notion ist einfach, dass man in jedem Task, sag ich mal, in jedem Element auch nochmal eine Karte hat, wo man halt auch Sachen reinschreiben kann. Da habe ich dann zum Beispiel auch entsprechende Links, wo ich sage, okay, das sind Quellen, die ich noch mit angeben will, das Tool an sich, vielleicht auch Leute, die, wo ich weiß aus meinem Netzwerk, weil ich mich ja mit meinem Netzwerk beschäftige, dass das für die interessant ist, dass ich die ja vielleicht auch taggen kann oder denen das auch direkt zuschicken kann, sagen, hey, hier ist was Interessantes für dich, willst du nicht damit interagieren und meine Reichweite steigern quasi und das bringt mir auf jeden Fall nochmal ordentlich an Mehrwert. Wie ist es bei dir? Wie organisierst du deinen Content?
Bei LinkedIn? Mhm. Boah, wenn ich dir das sage, dann...
Oh Gott,
Excel? Noch schlimmer. Ich habe meistens irgendeinen Texteditor auf, wo ich mir so meine Ideen reinschreibe. Wir nutzen in der Agentur eigentlich Asana. Aber so dumm es klingt, ich mache manchmal Screenshots von Postings, die mir sehr gut gefallen haben von den Themen, wenn ich irgendwo anders da was sehe. Und die Screenshots, die lege ich mir dann irgendwie ab. Aber ich hasse es, Postings einfach zu kopieren, sondern es geht immer um die Art des Postings und dann versuche ich die mit meinen Inhalten zu füllen, aber die überlege ich mir meistens immer erst dann, wenn ich den Post schreibe.
Ach, okay.
Also das ich bin ich da gar nicht so gut vorgeplant. Das für bei mir halt, ich habe halt in Anführungszeichen das Glück, dass wir beim OMT so unglaublich viel Content produzieren, dass ich eigentlich immer etwas finde, über was ich schreiben kann, wenn ich ein bisschen suche.
Ja, gut, das stimmt natürlich. Aber ich muss auch sagen, wenn man viele Sachen hat, über die man schreiben kann, das macht es nicht unbedingt einfacher. Also ich merke das dann auch manchmal, stapeln sich dann so meine Sachen, die ich posten könnte. Und ich will jetzt auch nicht irgendwie jeden Tag zwei, drei Sachen posten. Das ist dann auch ein bisschen zu viel und dann irgendwie auch ein bisschen zu stressig dann irgendwie manchmal auch. Aber bei mir war es auch am Anfang so, ich habe halt dann irgendwie was gesehen, habe gesagt, alles klar, das ist relevant, das poste ich jetzt irgendwie. Aber für mich war es echt so ein Mehrwert wirklich, da irgendwie ein System sich aufzuziehen, dass man wirklich sieht, okay, alles klar, ich mache heute einen Post, weil irgendwie alle zwei, drei Tage ein Posting mache und ich pick mir jetzt was raus und in den Sachen steht meistens schon drin. Was auch gut ist, kann ich auch jedem empfehlen, wenn ihr LinkedIn-Postings macht und ihr schreibt relativ viel Text, schreibt sie irgendwo vor oder sichert sie euch zum Beispiel in Notion oder Asana. Wie oft mir das schon passiert ist, dir wahrscheinlich auch. Man schreibt was und klickt irgendwie auf Escape oder auf das X dran und der Post ist weg und man denkt sich so, scheiße, die Sätze waren
das
gut.
Ist mir, Das ist mir früher zu häufig passiert. Das ist mir auf LinkedIn noch nie passiert, weil ich diese Sache schon sehr lange immer vorschreibe. Was mir eher so auf den Keks ist, wenn ich dann doch noch was ändern will und auf einmal was nochmal kopieren muss und ich muss die ganzen Tags nochmal setzen oder sowas. Das nervt dann eher mal, aber eigentlich, ja, bin ich aber bei dir. Ist ein ganz typischer Anfängerfehler, kann man, glaube ich, so sagen. Gerade wenn man viel schreibt, manchmal denkt man ja vielleicht, ich schreibe nur 2-3 Zeilen und auf einmal werden es 30 oder so viel, bis halt LinkedIn schreit, zu viel. Und dann muss man eher kürzen und auf einmal, ja, ist der Text weg. Sehr bescheuert, so ein kleiner Dolchstoß in den Bauch, wenn man dann auf einmal das nicht irgendwo abgespeichert hat. Aber normalerweise unsere Social-Media-Arbeit strukturieren wir oder ordnen wir. Wir nutzen Asana. Ich kenne auch Notion, ist auch, finde ich auch richtig cool. Wir haben uns irgendwann hier für Asana entschieden, also unsere TikTok-Geschichten oder Facebook-Sachen und so. Das mache ich komischerweise alles mit Asana. Alles, was ich mit dem Team mache, mache ich mit Asana. Wenn ich es alleine mache, ist meistens aus der Hüfte geschossen.
Schön das Notepad offen.
Ja, sowas in der Art. In einer Folge zum Thema LinkedIn-Tools darf eine Sache nicht fehlen, und zwar der Hinweis auf mein niegelnagelneues LinkedIn-Seminar. Ja, ich gebe ein LinkedIn-Seminar. Seit einem Jahr beschäftige ich mich mit LinkedIn sehr, sehr ausgiebig, habe sehr viele Erfahrungen gesammelt und die möchte ich in dem Seminar mit euch teilen. Also wenn ihr irgendwie Leads oder Kundenkontakte oder nennt es wie ihr wollt, über LinkedIn einsammeln wollt, dann kommt in mein Seminar. Bucht das jetzt bei uns unter omt.de/Seminare, findet ihr das Seminar und könnt euch direkt für einen der drei Termine sind es dieses Jahr, eintragen. Ich würde mich sehr darüber freuen und ja, vielleicht dann bis demnächst. Jetzt geht es weiter mit dem Podcast. Tooltip 2.
Ja, Tooltip 2 ist tatsächlich gar nicht so unbedingt ein Tool, aber eine Funktion von LinkedIn, die ich seit ein paar Monaten jetzt effektiv für mich wirklich nutze, und zwar Gruppen. Wahrscheinlich wisst ihr oder wissen die Hörer auch alle, es gibt LinkedIn-Gruppen schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Manche sind riesengroß, es passiert da sehr wenig. Was ich mache mit den Gruppen ist, oder beziehungsweise mit einer Gruppe, ich habe mir irgendwann mal eine geheime eigene Gruppe erstellt. Man kann sie ja auch dann auf nicht gelistet stellen und ist dann quasi das einzige Mitglied. Und ich teste meine Postings in einer geheimen Gruppe manchmal vor, weil das kennt man ja, die LinkedIn-Postings sind ja meistens abgekürzt. Das heißt, man sieht dann irgendwie so 2-3 Zeilen. Das sieht aber auf Mobilgeräten dann wieder anders aus als auf dem Desktop. Sieht aber auch anders aus als wie in der Vorschau, wie man es gerade schreibt. Und dann kommt natürlich sowas wie Bildausschnitte, Bildanordnung, Bildreihenfolge noch hinzu. Und was ich da einfach mache, ich teste dann manchmal komplette Postings, manchmal nur so Snippets, manchmal auch nur Bilder oder Videos in dieser geheimen Gruppe vor, guck mir das halt auf dem Desktop an, wie es gepostet aussieht, guck mir auf dem Handy an, schau an, ob der Bildausschnitt stimmt, guck, ob die Headline so wirkt, ob da irgendwie zu früh umgebrochen wird, und das nutze ich tatsächlich, um einfach meine Vorschau so ein bisschen zu optimieren und sicherzustellen, dass man nicht dann irgendwie hauruck schnell noch was editieren muss, nachdem es veröffentlicht ist, und dann irgendwie Flüssigkeitsfehler passieren.
Sehr cool. Also habe ich auf Facebook früher auch so gemacht, aber bei LinkedIn bin ich schon nie auf die Idee gekommen. Muss ich mal wieder machen, weil das ist gerade mit diesen, seit dieses Thema der Verweildauer, diese Dwell-Time, die jetzt, keine Ahnung, vor 3-4 Monaten das erste Mal so richtig aufkam, oder vielleicht auch schon 5 Monate her, ich weiß es nicht, und ist es ja umso wichtiger, dass du es schaffst, die Leute auf dieses Anzeigen, also dieses Weiterlesen, ich weiß gar nicht, wie es heißt auf LinkedIn, klicken, weil es werden ja nur 2 Zeilen angezeigt. Und ich glaube auch, dass es ein positives Signal ist, wenn sich jemand lange den Post anguckt. Also, ähnlich wie bei Google das Snippet, die ersten 2 Zeilen sollten krachen. Und da ist das natürlich eine super gute Funktion, oder eine, also nenn's Tool, nenn es Funktion, ist total egal, ist eine gute Hilfe, um das auszuprobieren. Finde ich sehr, sehr cooler Tipp.
ja, vor allen Dingen auch auf, wie gesagt, auf Mobilgeräten. Ich habe auch mal ein bisschen geguckt, je nach Screen Size sieht es dann auch irgendwie anders aus. Und natürlich hast du diverse Planungstools, die irgendwie dann deine LinkedIn-Posts auch als Vorschau anzeigen. Aber ich bin der Meinung, dass die richtige Vorschau passiert halt auf LinkedIn. Und wenn man es halt dann mit so einer Funktion irgendwie ein bisschen abkürzen kann und ja, es ist auch ganz schön. Kleiner Tipp auch zu den Gruppen, auch was ich auch ganz gerne mache. Manche posten ja Links dann in den Beiträgen. Ich weiß, du postest manchmal auch Links im ersten Kommentar.
Das habe ich erst zweimal gemacht. Erst zweimal. Ich schreibe mir das ganz genau auf.
Was ich aber ganz gerne mache, ab 26 oder 27 Zeichen Länge kürzt LinkedIn die Links halt runter auf ihren eigenen Shortener. Und wenn man Links jetzt in einer eigenen geheimen Gruppe veröffentlicht, dann, und die relativ lang sind, dann hast du halt auch einen Shortlink direkt. Und den kannst du dann in deinem Posting nutzen und sparst dann auch, wenn du, so wie ich, immer in den 1300 Zeichen so ein bisschen kratzt, sparst halt auch nochmal ein paar Zeichen. Kannst dann direkt mit den Shortlinks arbeiten.
Sehr cool. Ja, finde ich gut. Also ich versuche eigentlich Links immer zu umgehen. Ich schreibe dann immer so Sachen, wie habe ich heute zum Beispiel gemacht. Wenn dich der Podcast interessiert, dann google einfach OMT Podcast und du wirst ihn finden. Klar ist eigentlich die Hürde wieder zu groß, aber zieht mir halt mehr Aufmerksamkeit, weil ich den Link halt nach draußen nicht gebe, was ja nachweislich zu deutlich weniger Views führt.
Ja, ach, ich muss sagen, ich stehe da so ein bisschen kritisch. Also es gab jetzt auch, ich weiß gar nicht, wie der gute Kollege heißt, kennst du bestimmt auch mit den relativ großen, umfangreichen Case Studies bei LinkedIn. Da war ja auch so ein bisschen, dass die externe Verlinkung wohl gar nicht mehr so viel an der Reichweite wirklich zieht. Im Endeffekt ist das Schöne an Links halt, du kannst halt auch noch messen. Machst einen Shortlink rein und sowas und hast halt dann auch direkt die entsprechenden Click-Throughs.
Finde ich, hast du recht, aber bei mir, ich habe da einige Tests jetzt gemacht im Rahmen, ich werde demnächst ja ein Social Selling Seminar beim OMT anbieten, habe einige Postings gemacht, die relativ ähnlich waren und habe in dem einen halt einen Link reingepackt, in dem anderen nicht und da ist ganz klar Reichweitenverlust da, also das ist nicht von der Hand zu weisen. Das wäre für mich, also ja, ich habe den Post jetzt noch nicht gelesen, im Gegenteil, ich lese immer Leute, die mich da eher so ein bisschen bestätigen, aber probiert es am besten für euch selbst aus da draußen, macht einen Link rein, macht keinen Link rein, testet es. Ich persönlich glaube, es ohne Link zu machen ist besser für die Reichweite, aber jetzt ist die Frage, was ist das Ziel? Und wenn das Ziel, Leute auf die Webseite zu bringen, ist, dann weiß ich nicht, ob ihr mehr Leute, also ihr könnt fünfmal so viel Reichweite bekommen, wenn ihr den Link nicht postet und dann schreibt ihr rein, so wie ich, ja, dann geht auf Google, gibt OMT Podcast ein, dann geht da drauf. Am Ende habt ihr genauso viel Besucher auf der Seite, wie wenn ihr wenig Reichweite hattet und die Leute direkt auf den Link klicken. Also manchmal ist auch gehoppt wie gesprungen. Deswegen, ich weiß auch nicht, was immer das Richtige ist. Ich versuche halt insgesamt inhaltliche Dinge zu platzieren, die gar nicht nach außen verlinken müssen, sondern einfach sich in dem OMT-Kosmos, im LinkedIn-Kosmos bewegen, sich dort dann auch ausdiskutieren lassen und verfolge ja jetzt in erster Linie nicht unbedingt den Traffic für den OMT. Den Traffic, den ich mit dem LinkedIn, über das LinkedIn-Profil reinziehen kann, der kommt ja nicht mal im Bruchteil an das ran, was ich sonst beim OMT an Traffic habe. Deswegen ist das gar nicht mein Ziel. Mein Ziel ist es eher, vielleicht neue Contentgeber zu finden. Also wir haben uns auf LinkedIn kennengelernt, wir halten jetzt einen Podcast zusammen. Super. Ist doch genau das, was für mich ein geiler Case eigentlich. Und von diesen Cases habe ich schon ein paar mehr. Da könnte ich jetzt ein paar Podcast-Folgen aufzählen, wo ich den Erstkontakt bei LinkedIn habe. Nächste Woche wird ein Podcast online gehen mit dem Johannes Klisch von Snox. Auch jemand, cool. den ich nur über LinkedIn kennengelernt habe. Ich könnte jetzt einige aufzählen. Und noch besser, ich nutze halt LinkedIn für Content-Schreiber. Also wir leben ja von Gastartikeln. Also ich nenne es nicht Gastartikel, ich nenne es Expertenartikel. Und in dem Umfang, wir bringen ja fast täglich einen neuen Artikel raus, das könnten wir als Team gar nicht leisten. Und diese Connections mache ich mittlerweile gefühlt zu 30-40% über meinen LinkedIn-Account. Das ist total geil. Und das ist für mich das beste Tool in Bezug auf diese Conversions, was ich jemals hatte. Dementsprechend brauche ich diesen Traffic auf den OMT gar nicht. Der kommt dann indirekt über die Artikel, die ich mir da produziere. Deswegen, Ja, jetzt reden wir aber nicht mehr von deinen Tools, sondern von meinen Tools, wieso ich das nutze. Lass uns zu Tooltip 3 kommen.
Wir sind schon bei, doch, genau, Tooltip 3 sind wir jetzt. Ja, wenn es dann Richtung Visualisierung geht und Grafiken etc., gibt es natürlich dann der Klassiker Photoshop etc. Ich glaube, viele kennen auch Canva. Ist, glaube ich, tatsächlich sogar ein australisches Unicorn, also richtig, richtig großes Ding. Ist eigentlich wie eine Light-Photoshop-Version im Web und hat meiner Meinung nach extrem viele Vorteile. Man kann im Team arbeiten. Canva hat für so ziemlich alle Social-Media-Formate schon Vorlagen, also die richtigen Größen. Und man muss halt nicht irgendwelche Grafiken irgendwo speichern, auf dem Rechner eine PSD-Datei sonst wo hochladen oder irgendwas zusammenschnibbeln, sondern man hat relativ schnell seine Vorlagen, man hat mehrere Seiten und das nutze ich tatsächlich für meine Postings generell, wo ich sage, ich habe da meine Formate, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Dreier oder ein Posting mit 3 Bildern mache, habe ich oben ein anderes Format als die anderen beiden, das habe ich in Canva angelegt, das heißt, ich paste dann was rein, lade die Bilder hoch und kann halt relativ schnell exportieren. Jetzt, seitdem LinkedIn die Stories hat, hat Canva auch noch extra Vorlagen für LinkedIn Stories mit reingepackt. Auch das ist super gut nutzbar. Das heißt, es gibt auch Templates, die man selber nochmal ändern kann, adaptieren kann. Die kostenlose Version ist reicht für alles aus. Es gibt so ein paar Premium-Dinger, aber kostenlos kommt man super, super weit. Und das nutze ich tatsächlich auch, um irgendwie Videos kann man mit exportieren, GIFs, JPEGs etc. Also wirklich mittlerweile super, super mächtiges Tool und für meine LinkedIn-Arbeit einfach mittlerweile, auch wenn ich Photoshop auf dem Rechner habe, nutze ich das nicht mehr für LinkedIn, weil das ist zu langsam. Wie sieht's bei euch aus mit der Grafik? Ich meine, ihr seid ja wahrscheinlich ein bisschen mehr oder nutzt ihr auch sowas wie Canva?
Also mein Grafiktool heißt Selina und ist meine Grafikerin. tatsächlich, ich habe gar kein Grafiktool bei mir, aber also wenn ich was für LinkedIn brauche, dann ja, die weiß, so einmal am Tag melde ich mich mit einem Schnellschuss. Und wenn du dir so meine Grafiken anguckst, also die ich für die Podcasts so nutze, die sind ja dann meistens schon lange vorproduziert, die nutzen wir auch auf der Webseite. Und das, was ich wirklich mal kurzfristig brauche, habe ich eine Standardvorlage, wo ich dann nur ein Wort austauschen muss oder zwei Wörter. Das ist für mich relativ einfach. Aber Canva ist ein geiles Tool, also finde ich total spannend, habe ich früher viel mitgearbeitet. Und wir haben, wenn ihr das nicht kennt, die Zuhörer jetzt draußen, dann googelt Canva mal. Ja, ist wieder ein kleiner, wie soll ich sagen, SEO-Hack für mich. Da müsste relativ weit oben unser Testartikel zum Thema Canva sein. Einer unserer letzten Konferenz-Speaker, der Christian Lipp, hat einen ausführlichen Tool-Test geschrieben zum Tool Canva. Und der rankt sehr gut. Also wenn ihr da Bock drauf habt, dann und das Tool näher kennenlernen wollt, könnt ihr euch hier gerne beim OMT Inhalte dazu ziehen. Notion übrigens erwarte ich auch in den nächsten Tagen einen Tooltest. Auch das könnte sehr spannend werden. Ich habe ihn schon gelesen, er ist sehr umfangreich. Wir hatten nur noch ein paar Verbesserungsvorschläge grafischer Natur mit Screenshots. Also deswegen ist er noch nicht online, aber der kommt auch demnächst. Also wenn ihr da Bock drauf habt, die Tools, nicht alle, die Jens heute nennt, haben wir mit einem Tooltest-Bericht, aber es kommt noch, ich kenne ja, weiß ja schon, was kommt. Andere Tools, die noch kommen, haben wir auch Tooltests zu. Also könnt ihr einfach mal googeln, sucht nach dem OMT und ist auch ein gutes Nutzersignal für uns. Tool 4?
Ja, gehen wir weiter. Tool Nummer 4 ist für mich TextBlaze. Und hatte ich vorhin schon mal kurz angeteasert. Ich habe ja heute mal noch kurz nachgeguckt, weil das Tool auch eine kleine Statistik hat und einen kleinen Statistikbereich. Und seit der Installation des auch kostenlosen Plugins habe ich 80 Stunden Tipparbeit tatsächlich gespart. Und wie vorhin gesagt, das ist einfach ein Tool, was dir in allen möglichen Chrome-Fenstern, sei es jetzt LinkedIn, es geht auch für Facebook und für E-Mails etc., Textvorlagen bastelt und die kannst du dann über Slash und dann von dir definierten Befehl einfach abrufen und damit automatisiere ich mir dann so Sachen wie Anfragen ohne Nachricht, dann gibt's dann eine Standardantwort zurück, aber auch generell, wenn ich merke, bei bestimmten Postings, wenn ich dann sage, ich gebe was raus für einen Kommentar beispielsweise, Und dann habe ich dann irgendwie meine 50, 60 Anfragen. Dann 50, 60 mal denselben Text zu schreiben, ist natürlich auch so eine Sache. Copy-Paste, klar, kann man immer machen. Aber Textblaze hat dann die Möglichkeit, das Ganze auch nochmal mit Ordnern und mit einzelnen Snippets zu strukturieren und zu organisieren. Und so kann man sich dann wirklich, wirklich auch lange Nachrichten mit zwei, drei Kommandos zusammenzaubern. Wirkt auf der anderen Seite super nach Mehrwert, weil man sich einfach auch Zeit nimmt, Text zu schreiben und gibt einem auch noch so ein bisschen die Zeit, also auch wenn man mit Textvorlagen arbeitet, finde ich, ist es dann einfach die Zeit, die man dann vielleicht nochmal ein Stück weit in die Personalisierung stecken kann, weil man halt einfach sehr viel Text hat und dann aber nochmal auf die andere Kontaktperson nochmal ein bisschen genauer eingeht. Von daher, Textplace, ziemlich, ziemlich cooles Tool, um auch mit der kostenlosen Version sehr viel Tipparbeit bei LinkedIn oder bei allen anderen Netzwerken, wo ihr aktiv seid, zu sparen.
Hast du die URL parat?
Ich glaube, es ist blaze.today. blaze.today. Und da findet ihr das.
Tatsächlich, weil ich habe es nämlich gerade gesucht. Das ist übrigens der Tipp, warum sich dieser Podcast für mich persönlich am allermeisten gelohnt hat, weil ich kannte das nicht und habe es eben gerade parallel mal gegoogelt, weil ich will es ja auch in die Shownotes packen für unsere Hörer und habe es nicht gefunden. Aber du hast es mir direkt genannt, sehr cool, ich habe es auch gefunden. Wird in die Shownotes gepackt und vor allem haben sie einen User mehr, weil ich werde mich heute Abend noch dort anmelden. Sehr gut, und sehr gut. Weil dieses Thema Textbausteine, boah, also ich arbeite ja viel mit Automatisierung. Wir haben ja HubSpot laufen hier und wissen, glaube ich, alle Hörer mittlerweile, weil ich es, glaube ich, in jeder zweiten Podcast-Folge erwähne. Und als kleiner HubSpot-Fanboy. Aber das Thema Textbausteine, wie viele E-Mails ich schreibe, wo ich gefühlt 90% der Inhalte sich immer wieder gleichen und nur individuell angepasst werden und ich schreibe sie jedes Mal neu. Was ein Zeitverlust. Sehr cool, auf so ein Tool habe ich gewartet. Fünftens?
Ja, machen wir weiter direkt. Fünftens ist dann der Punkt, wenn man dann schon coole Postings platziert hat und auch schon mit Textbausteinen arbeitet, die Grafiken alle stimmen, dann ist natürlich am Ende der Punkt der Analyse. Ein großer Punkt. Und jeder, der irgendwie auf LinkedIn ein bisschen aktiver ist, weiß, dass die Analyse-Werkzeuge von LinkedIn selbst so lala sind. Gerade was irgendwie so die Auswertung von Postings, von Videos angeht. Da hoffe ich dann auch, dass nächstes Jahr da von LinkedIn noch mal ein bisschen, oder dieses Jahr besser gesagt, noch mal ein bisschen was passiert. Aber es gibt zwei Tools, die mir bekannt sind, die das noch mal auf ein ganz anderes Level bringen. Das ist zum einen Shield oder Shield Analytics und das andere ist Inlytics.io. Du wirst ja wahrscheinlich beides auch in den Shownotes verlinken. Und was beide Tools machen, sie ziehen über eine Chrome Extension oder ein Browser Plugin quasi die eigenen Metriken nochmal zusammen, reichern die aber nochmal mit anderen Sachen an, die LinkedIn nicht so anzeigt. Das heißt, man sieht einfach auch, wie sich bestimmte Postings entwickeln über einen Zeitraum auch einfach. Man sieht die Menge an Hashtags, man sieht auch, ob Links eingebaut sind und kann dementsprechend viel besser auch die Performance seiner Postings bewerten und halt auch auf lange Sicht sehen, was hat funktioniert, was nicht, wo haben vielleicht auch Shares dazu beigetragen, dass die Reichweite höher wurde, wo vielleicht nur das Thema oder wirklich eine sehr, sehr ausführliche Sache. Da muss auf jeden Fall LinkedIn oder sollte LinkedIn nochmal gut nachziehen, aber mit den beiden Tools hat man da ein richtig, richtig mächtiges Ding, wenn man regelmäßig Content produziert. Nutzt du auch was davon, Mario?
Nein.
Noch nicht?
Noch nicht. Noch nicht. Tatsächlich analysiere ich meine Postings gar nicht. Also klar, ich gucke mir mal die Reichweite an, haben wir ja vorhin schon drüber geredet, oder was für Kommentare kommen und ich achte auch ziemlich drauf, wer so kommentiert und bestimmte Namen kommen dir auch immer wieder unter. Aber genauer schaue ich es mir bis dato nicht an. Ich habe einfach nach Gefühl, welche Art von Postings funktionieren, welche nicht. Und ich gucke halt am Ende, was habe ich für qualitative Kontakte im Nachgang gemacht. Also mit wem bin ich im Austausch, so wie ich es vorhin schon erzählt habe, über neue Artikel, wer will Webinare machen oder wer hat vielleicht auch Kritikpunkte, also negative Kritikpunkte, was man beim OMT besser machen kann. Auch das ist ein total krasser Mehrwert, wenn Fehler auffallen auf der Plattform, weil sich jetzt mal jemand angeschaut hat, der das erste Mal durch LinkedIn auf den OMT halt aufmerksam wurde. Auf sowas achte ich dann eher, aber es ist sicherlich auch mal einen halben Tag wert, sich das Tool mal anzuschauen, inwieweit das vielleicht auch für mich einen Mehrwert liefert, mit Sicherheit liefert es einen. Ich habe ja vorhin erzählt, wir haben ein paar Tooltests und auch zu Shield erwarte ich in Kürze einen kompetenten Tooltest, den ich noch nicht gelesen habe, im Gegensatz zu dem anderen. Und ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, weil ich von dem Tool schon so häufig gehört habe, ob es für mich interessant ist oder nicht.
Ich glaube, was einfach auch der Vorteil an so einem Tool wie Shield oder Analytics ist, dass du halt nicht jeden deiner Posts oder jeden deiner letzten 3-4 Posts irgendwie durchklicken musst bei LinkedIn, sondern einfach ein Dashboard hast, wo du wirklich aggregierte Daten hast und wirklich auf einen Blick in wenigen Sekunden siehst, wie läuft es eigentlich gerade.
Mhm. Ja, definitiv, sehr cool. Tool 6?
Tool 6, das letzte und tatsächlich auch ein Tool, auf das ich ein bisschen stolz bin, und zwar mein eigenes kleines Chrome-Plugin. Wird jetzt auch die Tage für Firefox freigegeben, warte ich noch auf die Freigabe, und zwar jeder, der eine Firmenseite bei LinkedIn hat, kennt den Schmerz quasi, dass man als Firmenseite nicht so wie bei Facebook irgendwie auf Beiträge reagieren kann, liken kann, kommentieren kann, sondern nur, wenn ein Posting mal die eigene Firma erwähnt hat, dann kann man das über das Admin-Backend dann machen. Und mein Tool, der sogenannte LinkedIn Company Page Interactor, macht genau das, was der Name sagt. Ermöglicht halt, dass man mit seiner eigenen Firmenseite oder mit jeder beliebigen seiner eigenen Firmenseite, manche haben ja auch mehrere, auf jeden Beitrag reagieren kann. Ob jetzt die eigene Firma erwähnt wurde oder nicht, spielt da erstmal keine Rolle. Und das bettet sich eigentlich ganz schön auch in das User-Interface von LinkedIn ein, sodass ihr dann noch einen zusätzlichen Button habt, wo ihr einfach auch auf das Logo klicken könnt. Es öffnet sich ein neuer Tab und dann könnt ihr mit eurer Firmenseite auf den Beitrag reagieren. Und ist natürlich nochmal ein super, super interessantes Ding, um die Reichweite seiner eigenen Firmenseite nochmal zu steigern, weil wenn ihr mit einer Firmenseite kommentiert, dann habt ihr einfach mehr Leute, die das auch sehen und vielleicht dann auch sagen, hey, das Thema ist für mich interessant, oder es gibt so viele Use Cases dafür, wo man sagt, da kann man einfach mit der Firmenseite nochmal ein bisschen Reichweite schaffen, und das habe ich jetzt diese Woche veröffentlicht und das Ding ist auch kostenlos. Das heißt, ihr könnt es einfach im Chrome Store suchen oder in den Shownotes wird es wahrscheinlich auch verlinkt. Installiert es euch, refresht mal kurz die LinkedIn-Seite und dann müsstet ihr einen neuen Button sehen und könnt die Funktion nutzen. Und ja, LinkedIn hat da leider so eine Funktion noch nicht. Deswegen vielleicht, je mehr Leute das Tool auch nutzen, vielleicht ist das dann auch mal ein Anstoß für LinkedIn, da vielleicht auch nochmal eine richtig schöne eine richtig schöne Funktion zu integrieren.
Ihr hört schon raus, Jens hat keine Monetarisierungsabsichten großartig scheinbar mit dem Tool. Was ist dein Ziel damit?
Testen, Marketing-Krams machen. nee, tatsächlich, ich hatte die Funktion schon vor ein paar Monaten mal entdeckt, dass das halt über Umwege ging, hatte da auch schon mal eine erste Version von dem Chrome-Plugin geschrieben, darüber natürlich auch bei LinkedIn was gepostet und war aber irgendwie mit der Lösung nicht so ganz zufrieden. Und jetzt klar, ich hätte natürlich auch sagen können, ich baue mir selber so eine Sache, um das für mich zu nutzen, aber wollte einfach gucken, okay, wie ist es denn, ein Chrome-Plugin auch mal in den Store zu bringen, wie kann man da Sachen optimieren, wie kann ich dann auch für meine eigene Seite dann vielleicht auch nochmal Links generieren, wie schaffe ich es, Aufmerksamkeit auf das Tool-Thema auch auf mich zu ziehen, von daher einfach auch mal ein bisschen testen, und wie du schon gesagt hast, das Ding ist kostenlos, es gibt keine nervigen Upsell-E-Mails oder sonst was, es gibt lediglich einen schönen Newsletter auf meiner Seite, wo es dann regelmäßig auch Tool-Tipps gibt, aber Geld will ich damit gerade nicht verdienen.
Ja, sehr cool. Also mein Tipp, auch dieses Tool ist natürlich in den Shownotes verlinkt. Ladet euch das runter, wenn ihr eine Unternehmensseite habt. Ist ein echter Mehrwert. Ja, also nutzt das, weil es ist einfach, ja, ist schon ein bisschen mühselig, über irgendeinen anderen Hack so einen Unternehmensseitenpost zu machen. Die meisten kennen den Hack wahrscheinlich noch nicht mal. Aber so ist es einfach und finde ich persönlich sehr cool. Ja, danke, dass du uns daran teilhaben lässt. Also finde ich total spannend. Vor allem, dass du es kostenfrei anbietest. Finde ich total cool. Ja, coole Auswahl. 6 geile Tools, die ja an der einen oder anderen Stelle vielleicht, also das Notion oder Asana oder was man da auch nutzt, klar, das kennen wahrscheinlich schon viele, viele organisieren sich irgendwie, aber alles, was danach kommt, ist für mich etwas, was wirklich einen richtig krassen Mehrwert bringt. Deswegen vielen Dank, Jens, für die Liste. Und
sehr gerne.
Wir haben ja mal im Vorfeld angeregt, das Thema Tools vielleicht öfters zu spielen. Das heißt, bis dato hatte ich noch keinen Gast zweimal in meinem Podcast, aber ich glaube, das können wir öfter machen.
Hätte ich auf jeden Fall richtig Bock drauf. Also du hattest ja gesagt, nenn mir mal irgendwie seine 5 Tools, am Anfang waren es, dann habe ich gesagt, kann ich auch 6 machen. Also ich könnte dann mit Sicherheit bei der nächsten Folge auch nochmal einen frischen Satz an neuen Tools, an alten Tools und vielleicht nochmal ein paar guten Tipps mitbringen. Also von daher, Tools, ja, bin ich immer gerne dabei.
Ja, sehr cool. Also Jens, vielen lieben Dank für deinen Input. Hat mir viel Spaß gemacht, viel Erfolg ansonsten im täglichen Doing bei Creator und ja, ein tolles 2021 wünsche ich dir natürlich und auch allen anderen Hörern natürlich. Ist es unsere erste Folge? Nein, es ist unsere zweite Folge in diesem Jahr, die online geht. Aber in der ersten habe ich das nicht so explizit gesagt. Deswegen nochmal an der Stelle euch allen ein frohes neues Jahr und viel Erfolg für 2021. Und ich bin mir sicher, auch wenn es gerade den Anschein macht, dass alles wieder so ein bisschen schlechter wird, was unsere Rahmenbedingungen draußen, Virus und so angeht, es wird besser werden dieses Jahr und wir werden ein geiles 2021 spätestens ab Sommer bekommen. Deswegen bleibt optimistisch. Jens, dir vielen lieben Dank.
Und danke für die Einladung, Mario.
Ich habe ja schon geteasert, nächste Woche ist Johannes Klich da von Snox und ich kann euch sagen, den Podcast habe ich auch schon aufgenommen. Ja, kann man sich anhören. Also schaltet wieder rein. Jens, bis demnächst. Euch einen schönen Abend in diesem Sinne. Ciao, ciao.
Tschüss.
Zum Abschluss der heutigen Folge möchte ich euch nochmal auf unseren Online-Marketing-Trends-Artikel hinweisen. Einfach bei Google Online-Marketing-Trends eingeben. Dort müsstet ihr uns auf Platz 1, 2 oder 3 finden. Und dort bekommt ihr die Einschätzung von über 30 Experten, was 2021 wichtig wird im Online-Marketing. Schaut mal rein, auch die Podcast-Folge aus der letzten Woche ist dort in dem Artikel verlinkt. Ja, alles zum Thema Online-Marketing-Trends. Beschäftigt euch damit. Ich glaube, diese Zeit ist eine gut investierte Zeit. In diesem Sinne, euch einen schönen Abend oder einen schönen Tag und bis demnächst. Ciao.